Herzlich willkommen zu Immer was los in Landau, der lokale Politik-Podcast mit Lukas Hartmann und Isabel Schirmer.
Das Gebäudemanagement der Stadt Landau kümmert sich um die städtischen Wohnungen. Das sind in Landau aktuell so 270 plus das Boardinghaus, das wir gekauft haben für geflüchtete Menschen. Und in der Hartstraße kommen jetzt 39 hinzu. Das ist das zweite Neubauprojekt seit 1989. Da hat nämlich die Stadt Landau aufgehört, eigene Wohnungen zu bauen. Das erste Projekt war im Guldengewann vor wenigen Jahren. Das durfte ich auch als Dezernent schon begleiten. Und wir haben leider in Landau die Situation, dass in den Nullerjahren knapp 200 Wohnungen mal verkauft wurden. Wenn wir die heute noch hätten, hätten wir trotzdem viel weniger als vergleichbare Städte. In Speyer beispielsweise gibt es in mehreren unterschiedlichen Gesellschaften 3000 öffentliche Wohnungen. In Neuwied, in Neustadt, in vielen anderen Städten unserer Größe in Rheinland-Pfalz gibt es auch erheblich mehr als in Landau. Und das stößt auf einen Mietwohnmarkt oder auf einen allgemeinen Wohnungsmarkt, der total heiß ist, der sehr stark gestiegen ist die letzten Jahre. Und das setzt insbesondere Menschen mit wenig Geld unter Druck. Aus dem Grund, aber nicht nur, sind Frau Traunmüller von der Caritas und ich schon länger im Gespräch. Sie ist heute hier dabei. Sie ist die Chefin der Caritas und darf sich gleich mal vorstellen und vielleicht ein bisschen uns erzählen, was macht denn die Caritas in Landau?
Das mache ich sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Lisa Traunmüller ist mein Name. Ich bin jetzt seit 7 Jahren in Landau für die Caritas zuständig. Also wir sind auch für den Landkreis SÖW zuständig natürlich. Aber ich glaube, jetzt heute hier natürlich ist Landau im Mittelpunkt. Uns gibt es schon ganz lange in Landau. Also das Thema Caritas ist ja eigentlich überall vertreten. Und uns gibt es seit über 75 Jahren, weil in Corona-Zeiten hatten wir Jubiläum. Mhm. Wir haben gestartet mit der Suppenküche und inzwischen sind wir ja sehr ausgereift, würde ich mal sagen. Wir haben viele Fachbereiche. Und man kann grob sagen, dass wir einen Bereich Jugendhilfe haben. Da gehört da zum Beispiel die Erziehungsberatung dazu und unsere Kindergruppen. Da haben wir so um die 700 Beratungsfälle im Jahr. Mhm. Und der andere Bereich sind die Sozialdienste. Da machen wir die Migrationsberatung, die Schwangerschaftsberatung, eine allgemeine Sozialberatung, aber eben auch ein großer Schwerpunkt Wohnungslosenhilfe. Beziehungsweise, man muss da aufpassen, Wohnungsnotfallhilfe ist der neue Begriff. Mhm. Den haben wir umgetauft. Und diesen Fachbereich gibt es noch gar nicht so lang tatsächlich. Und darauf muss ich zugeben, bin ich auch recht stolz, habe ich diesen Fachbereich gegründet vor etwa 6 Jahren. Damals kam die Stadt auf uns zu, was wirklich, wirklich toll ist und hat uns gebeten, um Unterstützung, was den Briefingsweg betrifft, die Notunterkunft damals, genau. Und wir waren da schon aktiv. Ich kann das gar nicht erzählen, weil ich habe mich da wirklich, ich habe einen Ehrenamtlichen damals dahin geschickt mit dem Auftrag, guck doch mal, was da los ist. Das würde man jetzt sagen, 6 Jahre später, das macht man nicht. Man schickt nicht einen Ehrenamtlichen in Notunterkunft zum Gucken. Ne? War jetzt wirklich im Nachhinein ein bisschen gewagt. Mhm. Aber wir haben da doch den Fuß in die Tür bekommen und konnten eben in den Fachbereich einsteigen und haben dann den Fachbereich weiterentwickelt mit unterschiedlichen Projekten. Wobei ich eben dazu sagen muss, wir waren immer mit Wohnsitzlosen in Kontakt. Also die allgemeine Sozialberatung als so ein übergreifender Fachbereich für jeden Menschen in Not hat immer, also seit wir Zahlen erheben, immer mindestens ein Drittel bis die Hälfte aller Menschen, die da kommen, sind von irgendeiner Form von Wohnungsproblematik betroffen. Mhm. Genauso in der Migrationsberatung, genauso in der Schwangerschaftsberatung. Also wir können davon ausgehen, dass einfach vorher schon wirklich die Zahlen in diesem Bereich immer schon da waren. Und auch für Landau, nicht nur für den Kreis natürlich. Mhm. Aber mit diesen neuen Fachbereichen, vor allem die Wohnraumsicherung, haben wir nochmal ein ganz anderes Bild bekommen vom Thema Wohnungsnot in Landau. Natürlich wurde es auch immer schlimmer. Mhm. Ja, Vergleich jetzt so vor 10 Jahren und jetzt ist ein anderes Bild. Und ich kann jetzt genau vorrechnen, das ist, glaube ich, jetzt nicht so aufregend, aber wir haben, das kann ich sehr, sehr gut darlegen mit den Zahlen, im Jahr etwa 360 bis 380 Fälle, Beratungsfälle, die sich konkret um das Thema Wohnen in Landau drehen. Mhm. Das heißt, zum einen sind das natürlich zu knappe Wohnungen, zu kleine Wohnungen, die in Menschen leben oder in den Familien vor allem leben, aber auch zu teure Wohnungen und natürlich auch Themen wie Vermieterschwierigkeiten. Das ist aber sehr wichtig, weil wenn die Vermieterschwierigkeiten so groß werden, droht der Wohnungsverlust. Mhm. Ja, also das sind auch wirklich wichtige Themen. Also auch präventiv machen wir da viel. Mhm. Und ich finde, das ist keine kleine Zahl. Und zusätzlich haben wir auch unsere Postkunden, KundInnen, Entschuldigung, mit ja, zwischen 70 und 90 im Jahr, die zum Teil auch in anderen Bereichen beraten werden, die bei uns aber diese Postadresse, um ja Post zu erhalten.
Mhm. Ja, also auch. Weil sie einfach gar keinen eigenen Briefkasten haben, genau. Um ja. Irgendwie mal von der ja. Bank oder von der Versicherung oder von ihrer Rentenkasse irgendwie einen Brief erhalten zu können.
Ganz genau. Und das sind meistens alleinstehende Menschen, die manchmal auch verdeckt wohnungslos sind. Das mhm. heißt, die leben dann bei Freunden auf der Couch, bei der Familie zum Teil, aber haben einfach keinen eigenen Wohnraum zur Verfügung. Mhm.
Genau. Vielleicht kurz nochmal Prisnitzweg, weil vielleicht nicht alle Hunderten und Tausenden, die zuhören, wissen, was da los ist. Wir haben 2015, 2016 im Rahmen der damaligen Geflüchteten-Situation quasi einige Container untergebracht. Da sind Plätze für bis zu 40 Menschen in 20 Räumen zur Verfügung. Das ist am Freibad. Hat damals schon ein bisschen für Wallungen gesorgt. Und nachdem wir das akut brauchten, um Geflüchtete, also vor Krieg und Vertreibung geflohene Menschen unterzubringen, haben wir dort Wohnsitzlose untergebracht. Und ist vielleicht auch mal irgendwann Thema für eine eigene Folge, weil es nicht nur die Caritas, sondern auch das Ordnungsamt und das Gebäudemanagement intensiv beschäftigt. Weil oft ja auch mehrere Konfliktsituationen und Herausforderungen der Menschen aufeinander stoßen und dann eben auch noch unterschiedliche Geschichten dieser Menschen dann auf relativ engem Raum. Das ist eine Problemsituation, mit der wir gemeinsam versuchen klarzukommen. So, aber nicht unser Thema für heute.
Schade, ich habe gerade Luft geholt, um was zu sagen, aber vollkommen richtig nicht Thema heute. Ja, also von daher, ich atme wieder aus und...
Vielleicht erinnern wir uns kurz, oder wir können uns gar nicht erinnern, weil sie waren an dem Tag verhindert, aber die Caritas, der ja ein katholischer Verband ist, wenn man das vielleicht noch sagen darf.
Können wir nicht leugnen.
So, ich war kürzlich bei der Einführung des neuen altkatholischen Landauer, sagt man dann Priester, ich weiß es nicht. War eine echt schöne Veranstaltung. Und dann musste ich manchmal an katholische Gottesdienste denken, die mir ja nicht so gut in den Erinnerungen geblieben sind. Aber
Sie sind herzlich eingeladen, Ihre Erinnerung aufzufrischen.
vielleicht irgendwann mal. Aber die Caritas hatte eingeladen, damit von Armut bedrohte Menschen mal gemeinsam frühstücken mit Politikerinnen und Politikern der Stadt. Da waren Stadträtinnen und Stadträte, die SPD-Bundestagskandidatin von der letzten Bundestagswahl war dabei, aber ich war auch dabei. Und ich glaube, von den 5 von Armut betroffenen Personen, die die Caritas da eingeladen hatte oder armutserfahren, muss man auch sagen. Es gab, glaube ich, eine Person, die auch rausgekommen ist aus dieser Situation, aber 4 von 5 dieser Menschen haben erzählt, Wohnraum, Wohnen, Mieten ist eines ihrer Hauptprobleme.
Genau so ist es. Deckt sich auch mit den Zahlen, die ich noch gerade genannt habe. Man muss sagen, wir haben sehr, sehr viele Menschen in der Beratung, die alleinstehend sind. Mhm. Das heißt, wenn Sie mich jetzt fragen würden, was brauchen Sie an Wohnungen, müsste man folgerichtig sagen, es sind sehr viele Alleinstehende, bitte sorgen Sie für Wohnungen, Herr Hartmann. Tatsächlich ist aber so, dass die andere Hälfte, das sind Alleinerziehende und Familien, sprich Konstellationen, in denen Kinder beteiligt sind, sehen wir noch dringender. Und ich würde es Ihnen gern, wenn ich darf, kurz Bitte. Erläutern. Alleinstehende haben nicht die gänzlich soziale Härte im Schnitt, wie das eine Familie spürt, wenn sie einen knappen Wohnraum zur Verfügung hat oder wohnungslos wird sogar. Natürlich haben viele Alleinstehende Probleme mit der Psyche, haben Suchterkrankungsprobleme. Einige, ich bitte jetzt nicht mich, ne, das möchte ich auf keinen Fall, auch Studenten haben Wohnungsprobleme und kommen zu uns, aber doch einige. Und dennoch gibt es da einfach andere Möglichkeiten, eben genau dieses Unterkommen irgendwo. Oder es ist leichter zu sagen, ich bin für mich in einem nicht angemessenen Wohnraum alleine. Das ist belastend, aber es ist, ich bin das quasi trotz allem nur alleine. Mhm. Wenn ich Kinder habe, ist ein ganz anderer Druck da. Mhm. Man muss sich vorstellen, überhaupt mit Kindern zu leben, ist ja schon nicht ohne. Wenn ich jetzt als Familie in einem kleinen Wohnraum lebe oder vielleicht sogar alleinerziehend bin und niemanden habe, dem ich meine Kinder auch mal abgeben kann. Und ich habe nicht die Möglichkeit, mich zurückzuziehen. Ich bin die ganze Zeit mit den Kindern auf engstem Raum. Ich schlafe sogar mit den Kindern. Mhm. Letzte Woche war gerade, also ich bin nicht mit den Fällen ganz konkret in Berührung. Ich habe eine andere Aufgabenverteilung, ich habe andere Aufgaben. Das heißt, die Beraterinnen und Berater machen diese Arbeit. Aber da war gerade eine Frau im Wartebereich, und ich habe sie angesprochen, eine Frau aus Esslingen, wohnt mit ihren beiden Kindern, 4 und Schulkind, ich weiß nicht genau wie alt, war noch recht klein, in einem Zimmer. Die Frau ist so müde und so schlapp und so kaputt, wenn ich das kaputt so sagen darf, das soll jetzt nicht zu wertend klingen, weil sie einfach wirklich auf einem Zimmer, sie schläft, sie spielt, sie lernt mit den Kindern in einem Zimmer.
Ja.
Und das ist so eine erhebliche Belastung. Es geht ja nicht darum zu sagen, ach, da ist jetzt irgendwie das Wohlgefühl beeinträchtigt und es geht darum, man ist massiv mit der Gesundheit bedroht in dem Moment. Allein der Stress, den man ohnehin hat, gerade eine alleinerziehende Person mit Kindern, ist ja schon erheblich. Und wenn man dann sich vorstellt, in welcher Stimmung die Kinder aufwachsen, in welchen geladenen Situationen die Kinder dann leben, kein Rückzugsort, kein wirklichen Raum zum Spielen. Und dann, was dazu kommt, da kommen auch keine Kinder auf Besuch. Die können schlecht Einladungen aussprechen, diese Kinder. Wenn auch dann natürlich auch weniger eingeladen auf der anderen Seite. Das heißt, auch soziale Isolation könnte ein Thema sein oder ist ein Thema für die Kinder. Und das ist ja auch von daher so wichtig, einfach aus präventiven Gedanken heraus zu sagen, Familien brauchen Wohnraum. Nicht nur akut. Ne?
Wir wissen ja oft, dass eigentlich in allen Bereichen von Sozialpolitik Prävention erheblich mehr helfen würde, als dann die negativen Folgen der fehlenden Prävention zu bekämpfen. Also Vorsorge ist besser als Nachsorge, ein grundsätzliches Prinzip. Und da würden Sie sagen, wenn jemand kritisch nachfragt, hier, jetzt wird aber zwischen den Armen unterschieden, aber pragmatisch, wir haben einen Mangel an Wohnraum. Und wir haben auch einen Mangel an städtischem Wohnungsbau. Also selbst wenn wir jetzt alles, was wir haben, in die Waagschale werfen, wird die Stadt Landau nicht das Wohnraumproblem in der Stadt Landau alleine lösen können. Und wenn wir etwas tun, dann sollten wir vor allem Menschen mit Kindern im Blick haben, egal ob sie alleinerziehend sind oder ein Paar. Aber dass man mit Blick auf diese Gruppen verstärkt Wohnungen baut und anbietet.
Ja, das würde ich so sagen. Ich merke, das tut mir auch weh und ich finde es auch schwierig, genauso auszusprechen, weil natürlich bevorzugt man eine Gruppe und wir haben einfach viele alleinstehende Menschen, die unter erheblichen Bedingungen leben, auch aufgrund Erkrankungen und so weiter. Und natürlich möchte ich Wohnraum für diese Menschen. Wir sind an einem Punkt, wo wir sagen müssen, wir können nicht schnipsen und für alle Wohnraum haben. Und dann würde ich persönlich aufgrund der Fakten, die ich auch versucht habe zu nennen, sagen, Familien sollten doch noch stärker in den Blickpunkt genommen werden tatsächlich, ja.
Wir haben ja auch Statistiken und wir wissen, dass wir sehr viele beispielsweise Zwei-Zimmer-Wohnungen haben. Also von den knapp 300, die wir jetzt als Stadt haben im Jahre 2025, ist der allergrößte Teil im Ein-, Zwei-, Drei-Zimmer-Bereich. Wenn man jetzt 3 Kinder, wenn man jetzt 4 Kinder hat, und das sind vielleicht relativ wenige Fälle, aber in den Fällen ist es dann sehr, sehr schwierig, dann auch eine passende Wohnung zu finden. Und dann muss man ja mal überlegen. Also wir haben in dem Landeswohnraumfördergesetz in Rheinland-Pfalz diese Mieten, die wir verlangen dürfen oder sollen, in dem Bereich, da reden wir über 6, 7, 7,5 Euro den Quadratmeter. Wir kennen, glaube ich, alle Fälle in Landau, wo 10 und 12 Euro schon als gute Miete verstanden wird und wo 15, 17, 18 bis zu 20 Euro teilweise verlangt werden im Privatmarkt. Und wenn ich 100 Quadratmeter brauche, weil wir einfach zu viert oder zu fünft sind und dann schon 1.500 bis 2.000 Euro im Monat für die Miete draufgehen, dann bleibt für viele Familien wenig übrig. Selbst für viele, die arbeiten gehen, ist dann kaum noch was übrig. Das ist ein Riesenproblem. Bei der Stadt sind wir aktuell bei über 5 Euro als Durchschnittsmiete für unsere Wohnungen. Wohlgemerkt, wir machen uns jetzt auf dem Weg dieses Jahr. Auch in dem Rahmen laden wir Sie ein und auch in einer der Werksausschusssitzungen werden Sie eingeladen werden, um auch dort mit uns zu diskutieren. Auch bei den städtischen Wohnungen müssen Mieten steigen, weil da quasi dieselbe Frage ist, die Sie gerade aufgemacht haben mit den Zielgruppen, würde ich sagen, na gut, also wenn alle 5 Euro Miete bezahlen, ist das für die wenigen, die eine städtische Wohnung haben, gut. Aber wenn wir nicht in der Lage sind, weitere Wohnungen zu bauen oder weitere Wohnungen zu sanieren, dann ist das für eine noch größere Zahl an Menschen schlecht. Und wir müssen gucken, dass die Mieten in städtischen Wohnungen, zumindest in diesen landesgesetzlichen Regelungen, also Richtung 6,5, 7, 7,5 Euro den Quadratmeter sich entwickeln, damit wir genug Geld einnehmen, um weitere Wohnungen zu bauen. Auch ein Teil dessen, womit wir uns dieses Jahr beschäftigen müssen, im Rahmen dessen, wie wollen wir jetzt schneller und effizienter mehr städtische Wohnungen bauen. Denn, vielleicht darf ich das so zusammenfassen, die Wohnraumsituation ist quasi die Folge des Landauer Erfolges, also die negative Folge.
Würden Sie mir das nochmal erklären? Wie Sie das meinen?
Also ich bin zugezogen, ich glaube, Sie auch.
Ich komme aus Österreich, ja. Ne?
Aber Landau hatte ja mal eine andere Situation mit knapp 40.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Die Franzosen waren, also die französischen Truppen, sind abgezogen und viel, was eben damit zusammenhing. Aber auch ein paar größere Industriebetriebe haben ihre Arbeit mal eingestellt, so in den 90ern oder Anfang Nullerjahre. Ein Stichwort ist vielleicht Gummimeier, ne, als großer Arbeitgeber damals in der Stadt. Und da sah es ein paar Jahre vielleicht nicht ganz so rosig aus. Und dann muss man sagen, hat doch vom Mitte, Ende der Nullerjahre dann eine Zeit des großen Erfolges auch eingesetzt der Stadt Landau. Also es wurde viel gebaut, es hat sich ökonomisch viel positiv entwickelt. Viele Menschen sind zugezogen, auch Leute, die relativ viel Geld verdienen. Gute Jobs sind entstanden, aber was passiert, wenn eine Stadt beliebter wird? Die Preise steigen. Wir haben das sowohl im Eigentums- als auch im Mietbereich gespürt. Und jetzt bin ich als Bürgermeister kein Mensch irgendwie mit einem geringen Einkommen, sondern aber ich kenne auch noch die Situation, in Landau eine Mietwohnung zu suchen. Das war vor 15 Jahren schon schwierig, wo sich Vermieter ihre Mieter sehr genau aussuchen konnten, weil sie hatten halt 10, 20, 30 Nachfragen und zwar nur, wenn sie die Wohnung kurz genug online gestellt hatten. Wenn sie es lange online gestellt hatten, hatten sie vielleicht hunderte Anfragen. Aber man kann sich das irgendwie noch leisten. Also wir konnten uns das damals als WG noch leisten. Heute können sich meine Frau und ich das leisten. Aber es gibt eben Menschen, die mit diesen steigenden Preisen nicht mithalten können. Und das sind ja genau die Klientele, die Sie als Caritas im Blick haben. Menschen, die wenig Geld verdienen, die vielleicht gar kein Einkommen haben. Und die sind quasi die, die unter dieser positiven Entwicklung der Stadt zu leiden haben. Wenn man nichts dagegen tun würde, wäre die Folge, diese Menschen würden aus der Stadt gedrängt. Also sie würden irgendwo dorthin gedrängt werden, wo es noch günstigen Wohnraum gibt. Also irgendwo in Pfälzerwald oder in irgendwelche Dörfer, wo es keinerlei Infrastruktur gibt. Also keine Schulen, keine Ärzte, keine Einkaufsmöglichkeiten, keinen öffentlichen Nahverkehr oder all das fast nicht mehr. Und das kann eigentlich eine solidarische Gesellschaft nicht wollen. Und deshalb braucht gerade so eine Stadt diesen städtischen Wohnungsbau, der auch das Ziel hat, dieser Preisentwicklung ein bisschen was entgegenzusetzen und wo es nicht um die Rendite geht, sondern dass wir möglichst viele Wohnungen für möglichst viele Menschen zur Verfügung stellen. Und das ist meine Sicht auf unsere Aufgabe als Gebäudemanagement. Aber ich glaube, man muss mal verstanden haben, wo kommt denn dieses Problem her? Und das Problem ist eigentlich der Erfolg. Also wenn es uns richtig schlecht gehen würde als Stadt, dann hätten wir auch kein Wohnraumproblem.
Okay. Ja, gut verstanden. Vielen Dank nochmal für die Erklärung. Ich glaube, das Problem ist schon auch, wir reden ja jetzt von einkommensschwachen Familien. Mhm. Für mich ist ganz wichtig, dass ich jetzt heute versuche, auch die Stimme dieser Menschen zu sein. Das ist unser Auftrag, wirtschaftliches Handeln für Menschen, die nicht gesehen, nicht gehört werden. Wobei, das tun sie ja. Das möchte ich jetzt nicht behaupten, dass sie das nicht tun. Und natürlich gibt es auch Wohnprobleme für Menschen, die etwas mehr Geld haben. Ja. Also auch Normalverdiener haben ja es schwer, eine Wohnung zu finden. Aber ich möchte mich eben jetzt wirklich ganz konkret in meiner Position, in der ich auch hier bin, mich auf die Menschen beziehen, die eben weniger Geld zur Verfügung haben. Und selbst wenn es Wohnungen gibt und die Stadt hat ja, zumindest hat sie Wohnungen, ist ja wichtig, wie ist die Vergabe. Mhm. Und wenn neue Wohnungen gebaut werden, gerade von privaten Investoren, ist die Frage, welcher Förderweg ist das? Mhm. Und wer hat seinen Wohnberechtigungsschein? Mhm. Und ich möchte jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, ist, glaube ich, nicht so spannend für die Hörer, aber es ist ja schon so, dass Menschen konkurrieren untereinander, die eigentlich was eigentlich wirklich unfair ist, dass Menschen, die einfach Wohnberechtigungsschein haben, mit einem sehr geringen Einkommen konkurrieren müssten mit Menschen, die einfach über den zweiten Förderweg ihr Scheinchen haben und einfach deutlich drüber liegen. Und ein Vermieter, man muss ja schon auch von Vermieterseite ein bisschen mitdenken. Wenn ich die Möglichkeit habe, meine Immobilie zu vermieten an jemanden, der oder die doch mehr Einkommen besitzt, wo ich das Gefühl habe, da könnte ich einfach mehr Sicherheit haben, oder jemand, wo ich ein sehr unsicheres Gefühl habe, ob meine Miete auch wirklich reinkommt regelmäßig, ist es nicht unverständlich, dass dann Vermieter, Vermieterin eher sagen würden, na ja, vielleicht doch jemanden nehmen, der zweiter Förderweg und dann ein bisschen mehr Geld reinkommt. Das muss man irgendwo auch sehen, wenn es auch nicht sehr sozial gedacht ist in erster Linie, aber man darf jetzt nicht anfangen, das zu verteufeln. Man muss nur schauen, was können wir tun, um diese Konkurrenz einfach nicht aufzumachen. So schauen es wirklich die Menschen, die die Wohnungen wirklich am allermeisten brauchen, die Wohnungen auch bekommen. Ja, das finde ich wichtig bei der Stadt, bei der Vergabe, aber auch bei dem Thema geförderten Wohnraum.
In Rheinland-Pfalz gibt es zwei Förderwege, die unterscheiden sich durch die Höhe der Fördersätze beim Bau. Sie unterscheiden sich auch, dass beim zweiten Fördersatz die Miete in Euro höher ist pro Quadratmeter. Aber das Entscheidendere ist das, was Sie ansprechen, und zwar, wie viel Geld darf ich denn haben, um einen entsprechenden Wohnberechtigungsschein zu bekommen, um in diese geförderte Wohnung einzuziehen. Wohnberechtigungsscheine gibt es in Landau beim Bauamt. Und wichtig ist das Einkommen. So als Faustformel, in dem ersten Weg darf ich so ein bisschen mehr als 1.000 Euro brutto pro Familienmitglied haben im Monat. In dem zweiten Förderweg sind es 60% mehr, also so ungefähr 1.600, 1.700, 1.800 mittlerweile. Und wenn ich natürlich eine vierköpfige Familie mal durchrechne und dann sage, da darf man 1.600 Euro pro Familienmitglied haben, dann reden wir über Menschen, die mit vier Köpfen 6.400 Euro Monatsbrutto haben, die dann einen Wohnberechtigungsschein bekommen.
Genau.
Und man sieht jetzt unsere Gesichter nicht, aber ich glaube, wir sind beide so nicht ganz überzeugt davon, dass das jetzt, also auch die haben es schwer auf dem Landauer Mietwohnungsmarkt, aber sie haben es sicherlich nicht so schwer wie Leute, die ungefähr die Hälfte von dem verdienen.
Genau das ist das Problem. Also ich freue mich auch, berechtigt zu sein, und ich wäre auch berechtigt für so einen Schein. Zum Glück brauche ich nicht, ich bin sehr dankbar dafür. Aber ja, das ist das Problem. Und ich finde, da braucht es wirklich ein Eingreifen, sofern es rechtlich möglich ist. Weil, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht Vermieter per se oder Vermieterinnen per se verteufeln, die sich dann entscheiden. Klar, man muss schauen, wie wird gebaut, auf welchem Förderweg. Das ist schon ganz wichtig. Ist es wirklich so, dass der Förderweg A bedacht wird in ausreichender Menge? Aber es ist eben, so einfach ist es einfach nicht zu sagen, man bekommt diesen Schein. Natürlich, wir empfehlen auch allen unseren Klientinnen, bitte holt euch diesen Schein. Nur es sind, ich meine, im Jahr zwischen 270 und 300 Scheine werden ausgestellt, Wohnberechtigungsscheine. Und das ist natürlich ein Witz gegenüber den Wohnungen, die zur Verfügung stehen. Also so ein Schein hat keinen Wert, wenn ich keine Wohnung habe, die ich bewerben kann. Das ist ja auch wiederum klar.
Die Zahl hat einfach auch stark nachgelassen über die Jahrzehnte, weil irgendwann von Bundesseite die Förderung eingestellt wurde und erst im Zuge der Geflüchteten-Situation und des damaligen Asylkompromisses durch Baden-Württemberg mal es weitere Milliarden gab für die Wohnraumförderung. Und dann ging man mit dem Bauen wieder an den Start. Anderes Problem, vielleicht andere Folge. Bei der Vergabe würde ich sagen, ist das Gebäudemanagement gar nicht so schlecht. Also wir gucken nicht so stark darauf, hat jetzt der Name eine Migrationsgeschichte oder wie sehen die Leute aus oder sind sie vielleicht Empfänger von irgendwelchen Solidarleistungen. Ne? Das ist für uns in Ordnung. Auch diese Menschen brauchen eine Wohnung. Dafür ist auch, glaube ich, so ein städtischer Wohnungsbau auch da. Und da gibt es ja wirklich absurde Fälle. Also ich kenne eine Bundestagsabgeordnete, die aufgrund eines asiatischen Namens irgendwie Monate in Berlin brauchte, um eine Wohnung zu finden. Und Bundestagsabgeordnete gehören auch nicht zu den Geringverdienenden in unserem Land. Aber da gibt es einfach Vorbehalte gegen gewisse Namen oder vielleicht auch gewisse Familienkonstellationen. Ne? Vielleicht nimmt man die alleinerziehende Mutter nicht so gerne wie das Lehrer-Ehepaar mit einem Kind, ohne jetzt gegenüber Lehrerinnen und Lehrern despektierlich sein zu wollen, aber das ist vielleicht so eher eine Traumkonstellation für den einen oder anderen Vermieter. Und da sind wir schon ganz gut, aber wenn wir zu wenig Wohnungen haben, dann können wir den Leuten auch nicht viel helfen. Wir haben so 10-15% Fluktuation im Jahr, also es werden dann irgendwie 30, 40, 50 städtische Wohnungen im Jahr mal frei. Aber das ist ja in Relation zur Nachfrage verschwindend gering. Deshalb brauchen wir mehr Wohnungen und da müssen wir uns mit ganz vielen Themen noch auseinandersetzen, was man da machen sollte. Beispielsweise, wie sollten diese Wohnungen denn aussehen? Wie sollten sie konzipiert sein?
Würde ich jetzt ganz spontan sagen, einfache Wohnungen. Das ist nicht der Moment für Luxus. Ich möchte damit nicht sagen, dass ich Menschen mit schwachen Einkommen keinen Luxus gönne. Aber man muss sehen, wo steht man. Und sehr pragmatisch, finde ich, muss man die Moment schon rangehen an die Sache. Einfache Wohnungen mit möglichst viel Zimmern auf dem Wohnraum. Also dieses, was heutzutage üblich ist, sind ja riesen Wohnungen zum Teil. Dann zwei Zimmer. Also ist ja Irrsinn. Damit kann keine Familie mit drei Kindern kommen. Also das passt einfach nicht. Flexible Lösungen wären toll, spricht man vielleicht, also ich bin leider keine Architektin, ich kann da wirklich, ich kenne das Problem, aber ich kenne die Lösung nicht dafür. Wände, die man flexibel gestalten kann, also wenn man zum Beispiel sagen kann, man kann eine Wand leicht rein und raus, die je nachdem nach dem Bedarf der Familie. Wichtig wäre, dass eben gerade Kinder doch Rückzugsort haben. Es wäre wichtig zu sehen, dass da wirklich Raum zum Spielen und zum Lernen ist alleine, um einfach da präventiv was zu tun. Was wir sehr, sehr häufig kennen, ist natürlich die Konstellation, entweder Mutter, meistens doch die Mütter alleinerziehend, oder die Eltern, die im Wohnzimmer schlafen, um eben noch ein Zimmer mehr möglich zu machen. Da wäre zum Beispiel die Idee, ob man nicht in Richtung Wohnküche verstärkt denkt. Ja? Also es braucht
also
einen
Küche
Ort
eher
für...
Bisschen größer machen.
Genau, ja. Und einen Ort zu schaffen, in dem Familie zusammenkommen kann, Familie auch sein kann, sich treffen kann, sich austauschen kann und dann lieber ein Zimmer mehr. Also wie gesagt, Wohnzimmer wird genutzt als Schlafraum. Das ist ziemlich üblich, also bei Menschen, die nicht so viel Einkommen haben.
Ganz und dann ist es oft eben konzeptionell irgendwie ein Durchgangszimmer, was natürlich für die Eltern auch nicht angenehm ist.
Keine Privatsphäre in dem Sinne bietet,
genau. Ich meine... Es gibt ja vielleicht noch Unterscheidungen, ne? Also ich habe mir mit meinem Bruder auch lange ein Zimmer geteilt. Ich glaube ungefähr bis ich 10 war. Das ist, glaube ich, für Kinder auch noch in Ordnung irgendwie, wenn es nicht anders geht. Spätestens beim Teenager ist, glaube ich, heute schon unser Anspruch auch, dass ein Teenager irgendwie ein Zimmer hat. Und dann würden sie sagen, lieber sind es nur 10, 12 Quadratmeter und da passt ein Tisch, ein Schrank und ein Bett rein, als dass irgendwie die Leute dann in Wohnzimmern schlafen.
Auf jeden Fall. Und ich gebe Ihnen vollkommen recht. Ich finde auch nicht, man darf jetzt auch nicht so sehr diesem Luxus denken. Und ich finde auch, dass durchaus sich Kinder auch Zimmer teilen können. Aber wenn das Wohnzimmer auch schon belegt ist, man hat schon ein Zimmer, wo dann bis zu drei Kinder übernachten. Also wir haben auch zwei Zimmer, auf denen Paare mit vier Kindern leben. Und das ist natürlich absurd. Da müssen wir gleich drüber sprechen, dass das absolut nicht passend ist. Zu der Einfachheit der Wohnung, wie gesagt, lieber mehr Zimmer, Wohnküche andecken, aber eben auch keine Platz wegnehmenden riesigen Lodger oder irgendwas, was da, was da so gibt. Also lieber dann auch ein bisschen mehr Wohnraum zur Verfügung stellen.
Also in der Hartstraße sieht man ja unser zweites Neubauprojekt jetzt seit 1989 und ich sage das immer so witzig, das ist mein Geburtsjahr. Ne? Man muss sich mal überlegen, in den letzten 36 Jahren bauen wir zum zweiten Mal neue städtische Wohnungen. Wir sind spät dran, aber wir werden jetzt einiges hinkriegen. Da haben wir solche Balkone, ne? Also zurückversetzte Hausfassade. Und die sind jetzt nicht unendlich groß, aber quasi jede Wohnung hat dann einen. Und bei 39 Wohnungen und ne, wenn jede Loggia irgendwie 4, 6, 8 Quadratmeter hat und aus zwei davon könnte ich irgendwie ein Zimmer im Schnitt machen, dann reden wir halt über 15, 20 Zimmer, die man in demselben Projekt mit derselben Größe nochmal hätte realisieren können. Vielleicht wären das nochmal 3, 4, 5, 6 Wohnungen gewesen. Und wenn man so rechnet, dann sagt man, ja, ein Balkon wäre toll, ne? Ist natürlich auch schön für eine Wohnung. Aber wenn wir die Frage haben, wollen wir einigen wenigen einen Balkon gönnen oder wollen wir lieber noch mehr Leuten eine Wohnung oder ein Zimmer anbieten, dann sind wir beide uns zumindest einig, sollte man dafür plädieren, möglichst viele Wohnungen, möglichst viele Zimmer.
Auf jeden Fall. Und so sehr ich Menschen auch den Balkon gönne, das möchte ich jetzt auch nicht irgendwie den Menschen wegnehmen wollen. Aber ganz realistisch, ich könnte nicht hier sitzen und für unser Klientel sprechen und was anderes behaupten als das, ja.
Wir haben im Vorgespräch schon bei zwei Gelegenheiten über eine ich würde sagen, ein bisschen absurde Situation gesprochen. Wir sind verpflichtet, für jede Wohnung, die wir bauen, auch einen Autostellplatz zu bauen. Da gab es jetzt
kürzlich... Herr Hartmann, kürzlich, unterbreche Sie ungern, aber was mir wichtig ist, in diesem Thema bin ich rechtlich nicht so tief drin, wie Sie garantiert sind. Ich weiß natürlich auch Landesgeschichte, Landesbaurecht oder Landesbauordnung, in der festgelegt ist. Ich glaube, grundlegend ist darin formuliert, dass es angemessen sein muss. Oder wie, ich weiß das Wort gerade nicht, wie Stellplätze zur Verfügung gestellt werden müssen, also Pkw und für Fahrräder. Mhm. Also das muss irgendwie Relation sein. Aber es ist schon so, dass es sehr flexibel ist, ne, die Regelung. Also man kann, ich habe meine gelesen zu haben, aber man liest ja viel heutzutage, dass bei Sozialbau es durchaus möglich ist, abzuweichen von diesem 1:1 Prinzip, oder? Oder wenn die Anbindung gut ist. Aber das würde ich gerne noch mal ein bisschen, weil da bin ich noch nicht tief genug drin.
Okay, also es gibt eine Landesregelung und es gibt die Möglichkeit, vor Ort eine Satzung zu beschließen. Wir haben uns jetzt jahrelang auf die Landesregelung berufen und da rangiert es so zwischen, je nach Typ, also ein Einfamilienhaus wird anders betrachtet als eine Wohnung und ein Seniorenheim wird anders betrachtet als eine Wohnung. So, ein Studentenwohnheim übrigens genauso. Das sind, glaube ich, gleich behandelt. Und dann werden unterschiedliche Stellplätze erstmal angenommen. Was jetzt erstmal nicht schlecht ist. Jetzt haben wir aber dann so Situationen, wie, nehmen wir mal an, als Grundformel gilt, ein Stellplatz für eine Wohnung. Da kann man vor Ort ein bisschen auch darunter gehen, indem man beispielsweise sagt, und das haben wir in Landau getan, naja, wenn der öffentliche Nahverkehr gut ausgebaut ist, darf man bis zu 30% nochmal reduzieren. Würde also dazu führen, wir müssen für 10 Wohnungen, die wir bauen, dann noch 7 Stellplätze bauen. Aber oftmals sind wir aufgrund von Flächenproblemen, also Fläche ist einfach das, also sehr wertvoll, auch wenn ich Wohnungen baue, wenn ich Häuser baue, ist Fläche eine der zentralen Fragen. Und ein ebenerdiger Stellplatz nimmt sehr viel Platz weg. Ja, man braucht ungefähr 12 bis 15 Quadratmeter plus die Zufahrtsfläche für jeden einzelnen Stellplatz. Und dann ist es so, Tiefgaragen sparen zwar viel Fläche, kosten aber unendlich viel Geld. Also nicht unendlich viel, aber so zwischen 35.000 und 50.000 Euro, je nach Bodenbeschaffenheit und wie groß oder klein das ist, muss man da bleiben. Sagen wir mal 40.000 Euro, es lässt sich vielleicht besser rechnen. Und dann habe ich also vielleicht die alleinerziehende Mutter, die eine Drei-Zimmer-Wohnung bekommt, weil sie hat 2 Kinder und wir haben für sie die Wohnküche, wir haben das Bad organisiert, das 3 bescheidene Schlafzimmer. Und die muss dann vielleicht für diese 3 Zimmer eine gewisse Miete bezahlen. Nehmen wir mal an, sie hätte 50 Quadratmeter, ist ein bisschen knapp, aber ist leichter zu rechnen, weil dann würde sie 300 Euro Miete bezahlen. So, das kriegt man vielleicht noch ganz gut hin. Und dann kommt die absurde Situation, von der ich anfangs sprach. Wir haben ja aber die 7 Stellplätze gebaut und wir müssen dieses Geld irgendwie wieder reinholen, weil es ist sonst vergeben und am Ende funktioniert es nicht. Und wir müssen dann diese 7 Stellplätze auch vermieten. Und gängiger Tiefgaragen-Stellplatzmiete bei einer Baukosten von 40.000 Euro sind so 100 Euro. Und dann kommt man auf einmal zur Situation, man zahlt vielleicht 300, 400 Euro Miete für die Wohnung, aber müsste noch 100 Euro für den Stellplatz bezahlen. Und deshalb sage ich bei unseren internen Überlegungen, wir müssen die Vollkostenmiete für unsere Mieterinnen und Mieter im Blick halten. Also es geht nicht nur um die Kaltmiete, sondern wir müssen auch gucken, wie gut ist das gedämmt? Wo kommt der Strom her? Wie günstig ist der? Und was ist mit den Stellplätzen? Wie viel kosten die? Weil das ist eine entscheidende Frage. Und dann wird es völlig verrückt, wenn diese alleinerziehende Mutter kein Auto hat. Aber sie trotzdem den Stellplatz mieten muss, um die Wohnung zu kriegen.
Dann kommt sie zur Caritas und lässt sich beraten und wir formulieren etwas für sie. Nein, das kommt vor, absolut in der Beratung, ja. Dass Menschen kommen und gezwungen sind, diesen Stellplatz anzubieten, der gehört dazu, zum Kosten der Unterbringung und das Geld dafür nicht haben. Und es ist dann schon möglich, das zu erreichen, dass das dann nicht bezahlt werden muss. Aber es ist erstmal ein Prozess, den es einfach so nicht bräuchte. Und ich finde da auch wieder wichtig, ich spreche jetzt einfach für unser Klientel und wir haben im Jahr 2023 Mobilitätskollekte gehabt. Mobilitätskollekte heißt, also wir hatten das große Klimajahr der Caritas und haben Geld gesammelt, um Menschen die Möglichkeit zu geben, klimafreundlich sich zu bewegen, mobil zu sein. Und aus diesem Grund sind wir noch viel stärker im Gespräch mit unserem Klientel zum Thema Mobilität. Also gibt es da ein Auto in der Familie? Was muss finanziert werden? Wie bewegt man sich? Und tatsächlich muss ich sagen, unser Klientel hat im Durchschnitt kein Auto. Mhm. Bei den Alleinstehenden sind es wirklich wenige. Da würde ich sagen, also würde ich nicht ich sagen, das können wir aus der Beratung, aus den Zahlen rauslesen, sind es etwa ein Viertel, wenn überhaupt, die ein Auto haben. Bei Familien sind es etwas mehr. Mhm. Familien im Landkreis etwas über 50%. Klar, das ist natürlich begründet durch die längeren Wege. In Landau ist etwas unter 50%. Das ist aber in meisten Fällen auch sehr begründet dann. Mhm. Ja, es gibt oft Familien, die haben gesundheitlich Probleme mit einem behindertes Kind in der Familie und ähnliche Dinge. Und man ist darauf angewiesen. Das gibt es durchaus auch, aber auch sehr viele eben, die haben kein Auto und werden sich auch in Zukunft keins leisten können. Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wir würden Wohnraum verlieren aufgrund von Parkplätzen, dann ist das für mich nicht hinnehmbar. Mhm. Auch so wie ich jetzt für meine Zielgruppe spreche, ist das nicht hinnehmbar. Und wenn wir jetzt denken, vielleicht kommt dann irgendjemand in die Wohnung, der dann doch einen Stellplatz braucht. Ja, es wird immer Stellplätze irgendwie brauchen, aber es wird immer, und da bin ich überzeugt davon, genug Menschen geben, die Wohnraum brauchen und die sich kein Auto leisten können. Und wenn wir das Problem hätten, dass in Zukunft, in 10 Jahren, jeder Mensch in Landau so viel Geld hat, dass er sich alle Autos leisten können, dann haben wir eine ganz andere Situation. Das ist ja absurd, das zu denken, das wäre ein Problem, ne? Das wäre dann das Problem daran. Also wir werden immer Menschen haben, die brauchen Wohnraum und sollen bitte losgelöst sein von irgendwelchen Parkplätzen.
Mhm. Vor allem Beispiel Hartstraße, die Viertel um die Hartstraße herum sind alle in unserem Parkraummanagement der Stadt aufgenommen. Das eine ist Innenstadt, das andere ist Ostquartier, das andere ist das Bachviertel. Und in all diesen Quartieren findet man im öffentlichen Raum einen Stellplatz und muss für 2 dieser 3 Quartiere auch im Monat 18 Euro, glaube ich, aktuell an Parkgebühr bezahlen, also wenn ich auf der Straße parken möchte. Und dann stellt sich natürlich die Frage, also bei dem Klientel, für das Sie eintreten, das wir im Auge haben für unsere Wohnungsbauprojekte, wenn wir denen sagen, ihr könnt bei uns einen Stellplatz mieten für 80, 100, 120 Euro in der Tiefgarage oder ihr könnt irgendwo 100 Meter, 200 Meter entfernt auf der Straße parken für 20 Euro, was werden die machen? Die werden wahrscheinlich eher den Laufweg in Kauf nehmen, weil für diese Menschen nun mal 80 Euro im Monat viel Geld ist. Und deshalb bin ich auch so zurückhaltend, denn alle unsere Daten bestätigen, was Sie auch erzählen, Menschen mit geringem Einkommen haben oft kein Auto und im Durchschnitt viel weniger Autos als Menschen mit viel Geld. Also die höchsten Einkommensgruppen, die haben im Schnitt auch in Landau mehr als ein Auto pro Familie beziehungsweise pro Bedarfsgemeinschaft. Und ist eine ganz andere Situation. Also wenn ich in einem Einfamilienhausquartier gehe, da sind 1,5 Stellplätze pro Einfamilienhaus vielleicht tatsächlich die aktuell noch richtige Größe. Beim städtischen Wohnungsbau sind vielleicht 0,7 Stellplätze schon zu viel. Vor allem, wenn sie Geld kosten, die wir sonst für weitere Wohnungen einsetzen könnten. Und ich würde auch sagen, bei einem Auto muss man ja auch die laufenden Kosten bedenken. Auch das ist ja ein Grund, warum viele kein Auto haben. Und da sind wir im Kernstadtbereich der Stadt Landau mit dem ÖPNV schon erheblich besser aufgestellt als in weiten Teilen des Landkreises, wo man ja wirklich kaum eine Wahl hat, um irgendwie mobil zu sein, wenn man da nicht ein eigenes motorisiertes Fahrzeug hat.
So ist es. Ich würde Ihnen da in einem recht geben. Ein Punkt ist mir aber wichtig, wenn Menschen, Familien, wie auch immer, angewiesen sind, zum Beispiel aufgrund von Behinderung eines Kindes und dann wirklich auch schon der Weg zum Auto beschwerlich sein kann. Und natürlich naturgemäß haben Menschen ohnehin viele Themen auf dem Tisch, wenn ein Kind eine Behinderung aufweist. Und die kommen doch sehr oft zu uns dann. Das ist auch sehr, sehr gut so. Dann müsste man schon, finde ich, sehen, dass wir auch hier bevorzugen, dass diese Menschen wirklich dann auch die Parkplätze, die es gibt, die dazugehören, dann auch wirklich bekommen. Ich glaube, das wäre jetzt noch wirklich wichtig, dass man da auch solidarisch ist mit diesen Menschen und dass die dann keinen Nachteil erfahren müssen, weil das, finde ich, muss sichergestellt sein. Mhm. Aber das sind ja nun wirklich nicht so viele jetzt auch, ne? Also man muss schon wirklich da solidarisch denken und ich glaube, wenn wir das tun, dann brauchen wir unter keinen Umständen für all diese Wohnungen Parkplätze. Das ist eher Belastung. Lieber mehr Wohnraum. Wirklich mehr Wohnraum.
Ja. Ein Thema haben wir noch, und zwar das, was man allgemein unter den Fachbegriff Fehlbelegungsquote versteht. Das kann man in zwei Richtungen denken. Das eine sind Menschen, die zu einem gewissen Zeitpunkt mit einem Wohnberechtigungsschein eine Wohnung bekommen haben. Vielleicht war man noch im Studium und bekam da eine Wohnung, aber ist mittlerweile ausgelernt, arbeitet als Psychologe und hat einen ganz anderen Verdienst, ist aber immer noch in der Sozialwohnung, in der man mal Mieter wurde, über den Wohnberechtigungsschein. Das andere Beispiel wäre, man hat vielleicht drei Kinder, man bekommt über diese Drei-Kinder-Situation einen Wohnberechtigungsschein, man ist in einer entsprechend großen Wohnung, vielleicht im Idealfall 4 Zimmer, Küche, Bad. Von denen gibt es relativ wenige in Landau, gerade für eine günstige Miete. Aber die Kinder werden älter, sie machen eine Ausbildung, sie beginnen ein Studium, sie ziehen aus und am Ende wohnt dann eine Person auf oder zwei Erwachsene auf 4 Zimmer, Küche, Bad. Auch für eine günstige Miete, weil es ist eine Sozialwohnung. Das ist schön für die einzelnen Menschen, ist aber für die ganze Gruppe an Menschen, die diesen Bedarf haben, ein echtes Problem.
So ist es. Ich glaube, also was für rechtliche Handhabungen es da gibt, das müssten Sie mir sagen. Es gibt fast keine, ich habe fast gedacht. Das Problem ist, glaube ich, man könnte die Menschen natürlich nett auffordern, nett bitten, wie auch immer. Aber das kann ja nur dann zum Ziel führen, wenn die Menschen anderen Wohnraum finden, der ebenso vielleicht von Lage her irgendwie ähnlich ist und der ihn ähnlich, der ähnlich passt. Wenn das gegeben wäre, glaube ich, wäre es sehr viel leichter zu sagen, Menschen anzuhalten, doch bitte sich was anderes zu suchen oder umzuziehen. Aber in dem Moment, wo dann Wohnraum einfach auch für den anderen Standard, der jetzt eingetreten ist, gar nicht wirklich da ist, ist es halt schwierig zu sagen, bitte zieht jetzt aus, ja wohin? Ja. Ich glaube, das ist Thema.
Also wir können auch aus guten Gründen Mietverträge nicht befristen oder an irgendeine Bedingung heften oder so irgendwas. Von wegen, du kriegst die Wohnung, aber nur solange ihr noch 3 Kinder im Haushalt habt oder so. Das geht nicht. Aber das führt natürlich zu solchen Situationen, dass die wenigen Wohnungen, die wir haben, am Ende noch von Leuten besetzt sind, die nicht wirklich auf diese Wohnung speziell angewiesen sind. Ihren ersten Punkt finde ich gut, den würden wir auch aufnehmen in unsere Konzeption, dass man halt guckt, wenn ich irgendwie ein neues Gebäude baue, dann baue ich da nicht nur, selbst wenn ich Familien im Blick habe, nicht nur 3, 4, 5 Zimmer Küche, Bad, sondern vielleicht habe ich auch in diesem Projekt ein paar 2 Zimmer Küche, Bad Wohnungen, damit ich sagen kann, hey, ihr seid in eurer Familienphase in der großen und nach der Familienphase kommt ihr in die kleine Wohnung. Aber ihr seid in derselben Straße, im selben Gebäude. Ihr müsst nicht irgendwie durch die halbe Stadt ziehen, euch an ein anderes Viertel gewöhnen. Das sind so strategische Sachen, die man machen kann. Aber wir überlegen tatsächlich in mehrere Richtungen. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass man sagt, man zahlt den Leuten was. Ne? Also ihr wohnt gerade auf den 4-Zimmer-Küche-Bad. Wenn ihr bereit seid, auf die 2 Zimmer umzuziehen, geben wir euch 5.000 Euro und zahlen euch noch den Umzug. Weil irgendwie müssen wir in diese Wohnung kommen und eine 4-Zimmer-Küche-Bad-Wohnung zu bauen, kostet eine 6-stellige Summe an Geld. Und wir haben schon, das muss man selbstkritisch sagen, Situationen, da werden sogar Mietwohnungen von der Stadt quasi vererbt. Also da übernehmen irgendwann die Kinder den alten Mietvertrag ihrer verstorbenen Mutter und dann wohnen 1, 2 Söhne auf einer 4-Zimmer-Wohnung, die selber keine Kinder haben. Und der Mietvertrag ist irgendwie aus den 50er, 60er, 70ern irgendwann noch.
Das unterscheidet ja die städtischen Wohnungen von den Wohnungen, die per se als Sozialwohnung gelten und die dann irgendwann aus dem Mietpreis rausfallen, ne? Aus der Mietbindung rausfallen.
Genau.
Dann also ist das Problem anders ist blöd.
Ein Problem unserer unserer rheinland-pfälzischen Regelungen ist eher das ist aber fast überall in Deutschland so, dass 20, 25 Jahre, je nach Förderweg, sind die Mietwohnungen gebunden an einen bestimmten Mietpreis, der dann leicht steigt über die Zeit, aber vergleichsweise immer niedrig bleibt. Und danach können die Vermieter mit dieser Wohnung machen, was sie wollen. Sie können sie als Eigentumswohnung verkaufen, sie können sie aber auch für eine höhere Miete vermieten. Und ja, das führt natürlich zu Problemen.
Das ist dann eben anders blöd, das meinte ich. Ja. Zum einen haben, ich hatte das Problem, dass in eigenen Wohnungen, wo die Preise eben nicht so steigen, Menschen weiter wohnen, die sich wirklich leisten könnten, mehr zu bezahlen. Und andersrum, bei anderen Wohnungen ist dann der Fall, bei privaten Wohnungen, dass Menschen sich nach wie vor nicht leisten können, mehr zu bezahlen, aber dann im Endeffekt irgendwann die Mietpreisbindung aufhört und die Wohnung viel zu teuer ist. Mhm. Ja. Also es ist beide Richtungen schwierig.
Ja, und dafür müssen wir irgendwie eine Lösung finden. Und wir haben sie noch nicht so richtig, aber wir werden weiter daran arbeiten. Frau Thornmüller, wenn Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern noch irgendwas sagen wollen oder über die Caritas nochmal sagen wollen, und dann wäre gleich die Gelegenheit. Ich möchte sagen, ich bin ja ein bisschen skeptisch, wenn es um Religion geht, aber man hat mir versichert, glaubhaft, dass auch Nicht-Katholikinnen und Nicht-Katholiken sehr gerne zu Caritas kommen dürfen und jederzeit Hilfe und Obdach finden.
Ja, bitte nicht nur zu uns kommen, um sich helfen zu lassen, sondern bitte auch bei uns zu arbeiten. Ja? Also auch das ist heutzutage überhaupt kein Problem mehr, zum Glück. Ich würde mir wünschen, dass zu uns auch mehr Menschen den Weg finden, die sich bisher etwas schämen. Ich finde es sehr, sehr traurig, dass Menschen oftmals sagen, sie fühlen sich unangenehm, zu Caritas zu gehen, wenn man damit auch offenbart, ich habe ein Problem, es geht mir nicht gut. Und ich finde das ganz, ganz schade, weil ich persönlich habe meine eigenen Beratungen schon aufgesucht, diverse Male. Irgendein Kind hat immer irgendein Problem, was ich gerne beraten hätte. Und ich finde, es ist überhaupt keine Schande, zu Caritas zu gehen, sondern das ist, jeder Mensch hat in seinem Leben Phasen, die schwieriger sind. Und das kann alles Mögliche sein, was da kommt. Das können Erziehungsprobleme sein, Paarprobleme sein, finanzielle Probleme, was auch immer. Und man muss sich in keiner Weise dafür schämen, zu uns zu kommen. Das finde ich absolut wichtig. Was wir auch versuchen, ist natürlich Vermieterinnen und Vermieter zu gewinnen, die bereit sind, vielleicht doch mal den Versuch zu wagen, auch mal zu vermieten an jemanden, der vielleicht nicht ganz so gefestigt im Leben steht wie andere Menschen. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Gerne Kontakt aufnehmen. Und ein kleiner Hinweis, wir sind zwar katholisch und werden da auch zum Teil finanziert, aber wir brauchen auch Spenden. Viele Projekte, die wir machen können, nur mit Spenden umgesetzt werden. Von daher gerne auch an uns spenden. Wir sind gar nicht so gut aufgestellt, wie man meinen könnte. Ja.
Gut. Frau Thornmüller, vielen Dank für Ihre Zeit. Schön, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen für die Einladung.
Wir bleiben im Gespräch und bleiben am Thema dran.
Dankeschön.
Bis bald.